In der vergangenen Ausgabe dieses Podcasts haben wir viel über Fahrradmobilität von und mit Kindern gesprochen. Und das haben wir nicht nur gemacht, weil wir uns in großen Schritten auf den Kindertag am 1. Juni zubewegen, nein, sondern weil wir auch wissen, wie viel Spaß Fahrradfahren Kindern und natürlich auch Familien insgesamt machen kann und wie schön es für uns selber gewesen ist, als kleine Menschen erste Runden und Routen in unserer Umgebung zu entdecken.
Allerdings haben wir bisher vor allem technische Aspekte beleuchtet und nur wenig darüber gesprochen, wie Kinder und Heranwachsende sich dem Thema Radfahren und Mobilität nähern. Das müssen wir schleunigst ändern und sprechen darum mit Annika Mehnken vom Verkehrsclub Deutschland, VCD. Sie beschäftigt sich dort mit Radverkehr und Mobilitätsbildung und wir freuen uns, dass sie nach unserem Gespräch zur vergangenen Bundestagswahl wieder Zeit für uns hat. Hallo Frau Mehnken.
Ja, hallo. Ich freue mich auch wieder da zu sein. Vielen Dank.
Schön, dann setzen wir am besten da an, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Früher hat es mal Verkehrserziehung gegeben, jetzt heißt es Mobilitätsbildung. Was ist da passiert?
Ja, da ist sehr viel passiert. Obwohl die klassische Verkehrserziehung immer noch überall sehr viel bekannter ist. Also da geht es ja vor allen Dingen um die Vermittlung von Verkehrsregeln und auch Kompetenzen, damit Unfälle vermieden werden. Also das kennen wir alle, ne? Die Kinder sollen Warnwesten tragen, die kennen die Verkehrsschilder, die kennen das richtige Verhalten am Zebrastreifen. Alles total wichtig. Und dieses Konzept wurde jetzt weiterentwickelt. Also wir nutzen das seit etwa 10 Jahren und sprechen von nachhaltiger Mobilitätsbildung. Und da geht es vor allen Dingen darum, Kinder und Jugendliche zu befähigen, selbstbestimmt Mobilitätsentscheidungen zu treffen. Das heißt also einfach, die komplette Palette zu kennen, was gibt es alles für Verkehrsmittel und was sind die Vor- und Nachteile sogar so für mich. Also es ist gesund, es ist schnell, es ist flexibel, aber auch eben für die Umwelt und für andere Mitmenschen.
Jetzt können wir uns alle, glaube ich, bei Verkehrserziehung ganz gut was vorstellen. Klassischerweise ist da ein Polizist oder eine Polizistin, da sind so ein paar Verkehrsschilder aufgestellt und dann fährt man so im Kreis und muss irgendwo anhalten oder weiterfahren und so. Wie sieht denn das bei Mobilitätsbildung aus? Da reicht so ein Platz nicht aus, oder? Oder doch?
Na, die Verkehrserziehung ist, wir nennen das dann Verkehrssicherheitsarbeit, ist eben auch Teil der Mobilitätsbildung. Also das kann man auch im Bereich der Mobilitätsbildung machen. Aber die inhaltlichen Anknüpfungspunkte oder Facetten sind viel breiter noch. Also es ist nicht nur die Verkehrssicherheit, sondern eben man kann über Gesundheit und Mobilität sprechen, das miteinander verknüpfen, Umwelt- und Klimaschutz, soziale Aspekte, das Thema Gender. Also es ist wirklich sehr, sehr viel breiter. Und man geht gerne auch mal in den Verkehrsraum und misst zum Beispiel Parkplätze aus, berechnet dann die Größe vielleicht nochmal des Kinderzimmers zum Vergleich und schaut, wie viel da in der Straße. Also man kann zum Beispiel auch mit Mathematik ganz einfach in der Grundschule verbinden, direkt vom Schultor.
Warum ist das wichtig, das Thema breiter zu ziehen, so wie Sie das eben uns dargestellt haben?
Wir werden ja vor allen Dingen mit dem Auto sozialisiert. Also das ist ja der erste Schritt, wo Mobilitätsbildung stattfindet im Elternhaus. Das ist dann ganz unbewusst und dass hier dann auch das Fundament für das spätere Mobilitätsverhalten gelegt wird. Und das ist nun mal vor allen Dingen das Auto. Also gerade in Familien haben wir eine sehr, sehr hohe Pkw-Nutzung. Die große Mehrheit der Haushalte verfügt hier über mindestens ein Auto. Es verwundert mich auch immer wieder, lediglich 9% der Familien haben überhaupt keinen Pkw. Aber ein ganz großer Anteil hat sogar 2 oder 3 Autos. Und dadurch ist dieser Fokus schon eben so stark auf dieses eine Verkehrsmittel und wir brauchen Mobilitätsbildung, um auch die anderen Verkehrsarten zu stärken und bekannt zu machen, zu Fuß gehen, Radfahren, Umweltverbund.
Jetzt haben Sie schon angesprochen, dass Sie dann beispielsweise auch, also nicht Sie persönlich, aber wahrscheinlich auch Sie, dann mal rausgehen mit den jungen Menschen und beispielsweise Parkplätze ausmessen und sowas. Was ist denn aus Ihrer Perspektive, wenn Sie mit Kindern oder jungen Menschen arbeiten, was ist denn für Sie so faszinierend daran, an den Leuten? Ist es diese, ich sag mal, Aufgeschlossenheit oder noch nicht so Besetztheit mit, Sie haben es gerade schon beschrieben, beispielsweise dem Thema Auto?
Das kommt ein bisschen auf die Altersgruppe an. Also das lässt sich ganz stark beobachten. Also wir der VCD, also ich arbeite ja sozusagen mit den Kindern im Kindergartenalter bis hin zur Berufs- und Hochschule. Und ab einem bestimmten Alter, also ich sage jetzt mal so ab der 10. Klasse, manchmal auch schon früher, ist das Auto einfach so stark schon gesetzt, dass das wirklich, wenn ich sage, ich arbeite zu umweltverträglicher Mobilität, dann wird gesagt, ach ja, das sind die E-Autos. Ne? Also das ist dann schon so verankert. Und gerade wenn man früher mit Kindern arbeitet, also mit jüngeren Kindern, die haben halt eine viel offenere Einstellung dazu. Und die haben ja auch noch so wahnsinnig viel Spaß an Bewegung. Also dieser Bewegungsdrang ist da ja auch noch hoch.
Auf Ihrer Seite, auf Ihrer Webseite finden wir Material zur fahrradfreundlichen Schule. Was ist das Gute daran und wie wird man das?
Ja, die fahrradfreundliche Schule ist ein ganz wichtiger Baustein. Das kann natürlich auch der fahrradfreundliche Kindergarten sein. Und dahinter steht, dass eben zum einen sowohl die Infrastruktur, also es gibt ganz plakativ genug und gute Abstellanlagen für Roller, Laufrad, Fahrrad. Und auch gute Wege zur Schule und im Schulumfeld ist es sicher für den Fuß- und Radverkehr. Als auch bedeutet die fahrradfreundliche Schule, dass hier inhaltlich zu dem Thema gearbeitet wird. Also es werden vielleicht Ausflüge mit dem Fahrrad gemacht. Es gibt im besten Fall eine Fahrradwerkstatt, wo man ja auch das Thema Technik, Physik mit einbringen kann. Man macht vielleicht ein Fahrradfest, man hat eine Fahrrad-AG. Also das ist so ein bisschen das, was diese fahrradfreundliche Einrichtung beschreibt.
Können wir, ich sage das jetzt einfach mal so, als Erwachsene auch was lernen von jungen Menschen, von Kindern aus Ihrer Sicht, irgendwas?
Die Begeisterung, was Neues auszuprobieren. Also dieses sich unvoreingenommen auf ein neues Verkehrsmittel einzustellen, das fällt uns Erwachsenen ja oft schwer. Also wir Das ist ganz natürlich, das ist in allen anderen Bereichen auch so, wenn man ein Verhalten sich eingeprägt hat, das passiert ja automatisch und gar nicht bewusst, dann ist es ganz schwer, das wieder zu durchbrechen. Das muss man dann auch bewusst durchbrechen. Und das haben Kinder ja noch nicht. Die sind ganz unvoreingenommen und freuen sich total, draußen zu sein. Wenn man was, kann man ja auch sehr gut draußen machen mit dem Fahrrad oder mit dem Laufradroller. Sich im Verkehrsraum bewegen, das in der Praxis erleben und ja, vor allem diese Unvoreingenommenheit.
Dann würde ich nochmal gerne zurück zur Schule oder zur Bildungseinrichtung oder auch zur Kindertagesstätte oder was da alles gibt. Ein großes Ärgernis für viele Menschen sind sogenannte Elterntaxis, also sich stauende Pkw, sich stauende Autos vor Schulen oder Kindergärten, Kindertagesstätten am Morgen und am Nachmittag.
Gerne auch in zweiter oder dritter Reihe. Ja,
ja oder übereinander, nebeneinander, wie auch immer. Was ist eigentlich konkretes Problem daran? Und wenn es eins ist, welche Lösung gibt es da, um diesen Stau aufzulösen?
Na, der beschriebene Stau, die beschriebene Hektik ist natürlich ein Verkehrssicherheitsrisiko. Das ist ja oft, also das Elterntaxi wird ja vor allen Dingen aus zweierlei Gründen genutzt. Also oft ist es eben die Bequemlichkeit, das meine ich gar nicht verwerflich, sondern wenn die Eltern selber mit dem Auto zur Schule fahren, wird das auf dem Weg dahin miterledigt. Aber dann ist man ja meistens eh schon unter Zeitdruck. Das heißt, man wird hektisch und übersieht dann vielleicht auch ein Kind oder bringt andere Kinder eben dadurch in Gefahr. Und diese Elterntaxi, das morgendliche Chaos, sorgt dann auch wiederum dafür, dass andere Eltern das sehen und denken, okay, hier kann ich mein Kind auf gar keinen Fall zu Fuß oder mit dem Rad fahren lassen, das ist ja viel zu gefährlich. Also dieses Reflektieren, ich bin Teil des Problems, wenn ich mein Kind mit dem Auto zur Schule bringe, das fehlt dann manchmal, beziehungsweise wird dann das eigene Sicherheitsbewusstsein, das Risikobewusstsein, so müsste man es nennen, wird da verändert, diese Wahrnehmung.
Und was kann man machen, damit sich das Problem auflöst? Also damit es diese Elterntaxi-Sammelaufläufe nicht mehr gibt? Haben Sie da Maßnahmenpaket?
Ja, da gibt es einen Katalog mit weicheren und härteren Maßnahmen. Also die weicheren Maßnahmen sind, dass man zum Beispiel mal einen Aktionstag macht. Der VCD bietet ja auch zu Fuß zur Schule und zum Kindergarten an. Also darüber mal informiert. Was sind denn die Vorteile einer aktiven, selbstständigen Mobilität? Die Eltern wollen ja immer das Beste für ihre Kinder. Und dann darüber zu informieren, dass das Elterntaxi das eben nicht ist, aus ganz vielen Gründen, kann schon so eine Möglichkeit sein. Oder Laufbusse, Fahrradbusse zu schaffen, um auch solche Ängste, was kann alles auf dem Schulweg passieren, abzuschalten. Also dass die Kinder sich immer in einer Gruppe zur Schule bewegen. Das, so ein Angebot zu schaffen, das hilft sehr oft. Und dann, jetzt komme ich zu den härteren Maßnahmen, ist, dass man eben sich auch Verkehrsberuhigung bei der Kommune beantragt. Meistens machen Kommunen das auch schon von alleine, also mindestens Tempo 30. Und dann kann man auch hin bis zu einer, oder dazu gehen, solche Fahrverbote oder temporären Einfahrverbote auszusprechen, also sogenannte Schulstraßen einzurichten. Da darf dann eben zu Unterrichtsbeginn und zum Ende kein Pkw mehr fahren. Dafür gibt es dann hoffentlich einen Elternparkplatz oder auch sogenannte Kiss-and-Go-Zonen, wo man die Kinder dann 500 Meter vor der Schule entfernt auch entlassen kann. Und dann laufen die zumindest noch ein kleines Stück.
Wenn wir jetzt beim großen Thema, ich sag mal, Autoverkehr sind, Kinder werden damit zur Schule gefahren oder auch in die Kita oder sonst wohin. Es gibt ja auch viele Freizeitaktivitäten, die dann irgendwie mit dem Auto organisiert werden, manchmal auch im ersten Blick jedenfalls alternativlos. Woran liegt denn das eigentlich, dass so viele junge Leute im Auto herumgefahren werden? Kann man das sagen?
Na, es ist im Prinzip ein Trend, den wir beobachten. Also die Mehrzahl werden aktuell als Mitfahrende im Pkw zurückgelegt. Das ist genau richtig. Also bis zu 10 Jahren sind es knapp die Hälfte der Wege, die zurückgelegt werden, die die Kinder chauffiert werden. Und wenn man sich das eben auch anguckt, dass Kinder auch immer weniger alleine selbstständig unterwegs sein können, finde ich diese Zahl immer noch sehr eindrücklich. Das 1970 ist schon ein bisschen her, ich weiß, aber da liefen noch 91% der Erstklässler allein zur Schule und 2000, also 30 Jahre später, waren es dann nur noch 17%. Und das sind eben vor allen Dingen Ängste. Es könnte was passieren auf dem Schulweg. Und auch auf die zitierte Bequemlichkeit, also das haben wir über verschiedene Umfragen, weil man es eben auf dem Weg zur Arbeit gleich mit erledigt.
Ich würde das gerne noch ein Stück präzisieren, denn ich habe in der Vorbereitung auf dieses Gespräch auch gemerkt, dass ich relativ schnell beim Thema Angst war. Und Sie haben jetzt genannt Angst und Bequemlichkeit. Und meine Frage wäre, wessen Angst und Bequemlichkeit ist denn da größer? Ist es die der Kinder oder ist es die Angst und Bequemlichkeit der Eltern?
Beides mal der Eltern. Also die Kinder wollen in den allermeisten Fällen lieber laufen, Roller, Rad fahren. Vor allen Dingen, wenn man das dann vielleicht auch noch mit einem Freund oder einer Freundin erledigen kann. Wir sprechen hier natürlich auch von Kindern, die schon ein bisschen älter sind. Also ich glaube, dass ein Kind wirklich alleine zum Kindergarten laufen kann, das ist wirklich in den allerseltensten Fällen möglich. Das würde ich eher so ab der Grundschule sehen, ab der ersten, zweiten Klasse, dass man da vielleicht mal diesen gemeinsamen Schulweg zu Fuß zurücklegt und dann das zum Radfahren hin steigert. Und die Kinder haben darauf immer Lust. Es sind die Eltern, die Eltern treffen ja auch die Mobilitätsentscheidung. In den seltensten Fällen wird ja gefragt, hast du denn heute Lust, mit dem Rad zu fahren oder möchtest du, dass ich dich mit dem Auto fahre?
Und wie können wir da rangehen? Weil wenn es so ist, dass vor allem die Eltern Angst haben und wenn jetzt vielleicht auch Eltern hier sich so ein Gespräch anhören, die werden dann ja eventuell auch emotional reagieren und sagen, nee, das geht aber nicht, das ist zu gefährlich. Wie kann man das denn aufbrechen?
Ja, diese Fragen begegnen mir tatsächlich sehr oft. Ich kann dem immer versuchen, rational zu begegnen. Ich weiß, dass dass Ängste ja auch oft irrational sind. Also die meisten Unfälle passieren, Kinder verunglücken vor allen Dingen im Auto. Das ist so. Das heißt, es ist gar nicht das sichere Verkehrsmittel. Das hilft natürlich manchmal trotzdem, mich solche Fakten zu kennen. Ich kann dann eher immer nur dazu ermuntern, das vielleicht erstmal gemeinsam auszuprobieren. Auch selber mit dem Kind zusammen Rad zu fahren oder ein Stück zu laufen, um ihm zu sehen, wie verhält denn sich das Kind so im Straßenverkehr? Was gibt es da alles? Wie kann ich das darauf gut vorbereiten? Und dieses Loslassen, das Kind, diesen Abnabelungsprozess, der macht Angst. Also das habe ich bei meinen Kindern genauso gehabt. Ich kann das total gut nachvollziehen, als meine Tochter oder mein Sohn das erste Mal alleine zur Schule gefahren sind, habe ich genauso auch Ängste ausgestanden und konnte gar nicht, musste erstmal mich immer sehr selber beruhigen und sagen, die werden gut ankommen, sie werden auch wieder gut zurückkommen. Aber klar, das ist eine Gewohnheit und man entwickelt aber dann auch das Vertrauen in die Kinder. Und das tut den Kindern auch unheimlich gut, wenn man denen dieses Vertrauen schenkt. Das hat ja auch was mit Selbstbewusstsein zu tun. Und dann auch später dass die selber alleine unterwegs sein können. Weil wenn ein 14-jähriges Kind immer noch von, also bei meinem Sohn, der würde mir echt was husten, wenn ich den jetzt noch immer überall hinbringen wollte. Also der ist, und ich auch, darüber sehr glücklich, dass der schon immer alleine mit dem Fahrrad unterwegs ist, also seit der Grundschule, und jetzt all seine Wege, die so hier im Umkreis sind, alleine mit dem Fahrrad oder den Öffentlichen zurücklegt. Also das hat auch ganz viele positive Aspekte, auch später für die eigene Freizeit, damit man nicht sein Leben lang oder bis das Kind 18 ist, Chauffeur spielen muss.
Das finde ich ganz interessant. Jetzt haben wir sehr viel über die individuelle Ebene ja auch gesprochen und Sie haben es auch sehr plastisch beschrieben. Aber vorhin, als Sie von der Schule gesprochen haben, fand ich es ganz interessant, dass Sie gesagt haben, naja, wenn die einen Eltern damit anfangen, dann kommen auch die nächsten. Das heißt, es gibt auch so Gruppeneffekte und eigentlich müsste man vielleicht darüber nachdenken, wie man in der Gruppe das hinbekommt, dass dort ein paar Leute weniger ängstlich sind. Dann könnte diese Kaskade auch vielleicht in die andere Richtung gehen.
Genau, das sind immer Vorbildfunktionen. Also wenn man halt das vormacht, also ich beschäftige mich ja schon sehr lange, ich mache es auch einfach wieder im eigenen Beispiel mit dem Thema. Ich weiß um die vielfältigen positiven Aspekte für meine Kinder, wenn sie selbstbewegt zur Schule oder auch im Alltag unterwegs sein können. Und natürlich haben mich dann auch andere Mütter oder Eltern gefragt, ja, willst du das denn wirklich machen? Ist das denn okay? Und ich gesagt, ja, das können wir doch zusammen üben. Wir können es doch, wir schauen uns das an, wie das funktioniert. Und wenn man dann das gemeinsam bespricht und sich gegenseitig Mut macht, dann ist das wirklich so ein Effekt, der da in Gang gesetzt wird. Also das heißt, es ist jetzt nicht nur ein Kind, was in der Klasse alleine mit dem Fahrrad zur Schule fahren darf, sondern es sind eben ganz viele. Deswegen vielleicht auch die Elternabende, das ist also darüber informieren, miteinander sprechen, selbst Vorbild sein, Mut machen, das sind so die Elemente. Und das ist ja auch die Arbeit des VCDs, dass wir da die verschiedensten Mobilitätsbildungsangebote und Aktionen haben.
Und jetzt haben Sie gerade über die positiven Aspekte dessen gesprochen, wenn Kinder, Jugendliche selbstständig unterwegs sind. Nochmal ganz kurz auf den Punkt gebracht. Welche sind das? Also sowohl für die jungen Menschen als auch für die Eltern?
Für Kinder und Jugendliche ist ja das Thema Bewegung und Gesundheit sehr wichtig. Also wir kommen gerade aus einer langen Pandemie. Die Kinder sind leider noch dicker geworden, noch unbeweglicher. Sie bewegen sich also schon seit längerer Zeit nicht mehr genug, auch schon vor Corona. Und also dieses selber aktiv sein, Radfahren, zu Fuß gehen, ist einfach Gesundheitsförderung. Dann sind Kinder, die selbstbewegt zur Schule kommen, auch konzentrationsfähiger. Das hat eine große Studie in Dänemark, die das herausgefunden hat. Und für die Orientierungsfähigkeit ist das auch noch ein sehr wichtiger weiterer Punkt. Also, dass die Kinder ihr Umfeld kennenlernen, wissen, aha, das ist der Bäcker, da wohnt mein Freund, meine Freundin. Das macht ja auch etwas mit der Verbundenheit mit seinem eigenen Bezirk, mit seinem Lebensumfeld. Und für die Eltern ist es dann später gut, wenn man dieses Losschaffen so früh wie möglich begleitet und auch so früh wie möglich das mit den Kindern immer wieder übt im Alltag. Das ist eben einfach auch die Aufgabe der Eltern, die sind ja die Hauptbetreuungspersonen, dann haben die Eltern später den Vorteil, dass sie mit einem guten Gefühl wissen, die Kinder sind sicher und eigenständig unterwegs. Also dieser Abhol- und Bringservice ist, also für mich als Mutter war das oft ein großer Stressfaktor, so eng getaktet zu sein.
Darf ich noch praktisch nachfragen? Sie haben gesagt, Ihr Sohn ist allein unterwegs. Wenn ich mich nicht täusche, Sie sind in Berlin. Ab welchem Alter hat er das so gemacht, in der Großstadt mit dem Fahrrad?
Der ist in der ersten Klasse allein mit dem Fahrrad zur Grundschule gefahren. Dazu muss ich sagen, bevor da auch wieder die große Empörung losbricht, wir haben die Grundschule auch nach dem Schulweg ausgesucht. Also, dass man eben schaut, was ist denn wirklich gut machbar, geht durch den Park, relativ verkehrsberuhigt. So, also das ist ja vielleicht auch einfach auch nochmal eine Anregung, dass man eben Schulen nicht nur nach dem inhaltlichen Schulprofil aussucht, sondern auch sich anschaut, wie kommt denn das Kind da gut und sicher hin, jenseits des Elterntaxis.
Dann haben wir jetzt sehr, sehr viele Aspekte angeschnitten, würde ich mal sagen, wie es logischerweise in so einem Podcast-Interview auch nur geht. Aber wer jetzt vielleicht sagt, da möchte ich noch ein bisschen mehr wissen, ich will mich und vielleicht auch meine Kinder in Sachen Mobilität bilden. Wie kann man sich an Sie wenden und wo konkret können Sie helfen?
Ja, also unter vcd.org gibt es einen Bereich, also Stichwort ist Mobilitätsbildung. Wir haben auch einen Bildungsservice, den findet man auch, wenn man den in eine Suchmaschine eingibt. Da gibt es eben das komplette Angebot von Aktionen, Projekten, Bildungsmaterialien für ErzieherInnen, für Lehrkräfte. Und das ist ja das Schöne an Mobilitätsbildung. Das fängt ganz früh an und geht dann hoch bis zur Berufs- und Hochschule beziehungsweise sogar darüber hinaus. Also Stichwort lebenslanges Lernen.
Annika Mehnken ist beim Verkehrsclub Deutschland zuständig für Radverkehr und Mobilitätsbildung. Und wir haben mit ihr genau über dieses Thema gesprochen, denn auch wir sind Anhänger des lebenslangen Lernens. Jetzt haben wir auch wieder hier ein Stück mitgenommen und sagen vielen Dank, Frau Mehnken.
Ja, vielen Dank.